Kifi, der Kinderfilm-Podcast für Eltern und andere Erwachsene.
Hallo und herzlich willkommen zur 32. Folge von Kifi, dem Kinderfilm-Podcast mit Kerstin
und Gerald.
Jetzt 2,5 Wochen her und ich habe schon wieder alles vergessen, wie ich hier normalerweise die Einleitung mache. Ja, es hat jetzt ein bisschen
ungefähr so.
Hat jetzt ein bisschen gedauert, waren viele äußere Umstände, sorry, aber wir sind wieder zurück.
Arbeit und so. Was willst du machen?
Arbeit, Pandemie, dies, das. Und wir sind zurück mit einem, ich würde jetzt schon fast sagen, modernen Klassiker, der auf einem Kinderbuch basiert, nämlich Rico, Oskar und die Tieferschatten, der Beginn der Rico und Oskar-Trilogie, zumindest Filmtrilogie.
Absolut. Ich habe das mehrfach in irgendwelchen verschiedenen Sachen als Empfehlung gelesen und ich fand das vom Cover her nie ansprechend, den Titel auch nicht. Aber wir haben dem Ganzen eine Chance gegeben und weiß ich nicht, also gefühlt war es sofort vielleicht einer meiner Lieblingskinderfilme. Kann man ehrlich so sagen. Also der macht einfach wahnsinnig viel Spaß und der macht ziemlich viel nicht verkehrt, sondern sehr viel richtig. Und das ist auch irgendwie eine Detektivgeschichte dann noch dabei, was ich auch immer cool fand. Als Kind finde ich, mag ich heute noch gerne.
Ja, ich finde die Detektivgeschichte ist angenehm in so ein Ferienabenteuer, also einfach so ein Ferienbericht von einem Jungen eingewoben.
Ja. Also es ist einfach auch optisch schön, es ist gut besetzt, es ist nicht unangenehm, die Musik ist gut, fantastisch geschrieben, die Dialoge sind gut geschrieben. Ja. Also wenn wir jetzt halt irgendwas dazu sagen oder kritisieren werden, dann sei dem schon mal vorausgesetzt, es ist wirklich einfach, also wirklich, ich war instant verliebt in diesen Film. Ich habe auch sofort die DVD nochmal geholt und meiner Schwester geschenkt und die auch. Vielleicht auch einfach
also ich kann es mal so sagen, der Film ist so gut, ich nehme ihm nicht übel, dass der Titeltrack von den Sportfreunden Stiller ist.
Und es passt sogar echt gut, muss man sagen.
Es ist schlimmerweise auch nur ein richtiger Ohrwurm.
Ja, ich habe auch schon. Ich gehe auch immer schon so pfeifend raus. Aber sie bayern auch nicht so viel. Nicht so schlimm in dem Song. Das tun die sonst schon schlimmer.
Ja,
gut, fertig.
Nein. In dem Film Rico, Oskar und die Tieferschatten geht es hauptsächlich um Rico Doretti, einen Jungen, der in Berlin-Kreuzberg lebt, in der Diefenbrachstraße 93. Er ist laut eigenen Angaben ein tiefbegabtes Kind, was er am liebsten erklärt mit seinem vielgeliebten Bingo-Spiel, wo er immer mit seiner Mutter hingeht. Nämlich, dass er Gedanken nicht, er hat zwar viel im Kopf, aber es funktioniert anders und er kann Gedanken nicht immer so gut halten und dann fallen die wie bei der Bingo-Kugel manchmal ihm einfach so Gedanken aus dem Kopf und er verliert die. Deswegen hat er so Dinge wie, er hat einen Merkrekorder, was einfach so ein Aufnehmen-Walkman ist, mit dem er sich immer schnell mal Wörter einspricht, wenn wie jemand Wörter sagt, die er nicht kennt, damit er die später im Lexikon nachschlagen kann, damit er sich das merken kann. Rico begegnet in den Ferien einfach eines Tages einem anderen Jungen vor seiner Tür, nämlich Oskar, einem hochbegabten Jungen, der immer einen Helm trägt, weil er sehr viel Angst vor allerlei Unfällen hat. Und die beiden freunden sich dann so mehr oder weniger an. Das ist am Anfang ein bisschen komisch, weil die auch gar nicht auf einer Wellenlänge sind, aber dann irgendwie halt doch, weil das beides auch sehr sonderbare Typen sind. Im besten Sinne sonderbar. Sie verabreden sich dann für einen Tag und da soll Rico erst nicht mit können, weil sein Onkel sehr krank geworden ist und seine Mutter mit ihm dahin fahren will, aber er überredet, seine Mutter da bleiben zu können, dass auch eine der Nachbarinnen ein bisschen ein Auge auf ihn hat. Aber Oskar kommt nicht zur Verabredung und als er dann abends mit der Nachbarin Fernsehen guckt, ist, wie wir schon vorher im Film ein paar Mal gesehen haben, Rico das neueste Opfer des Entführers Mr. 2000, der immer Kinder entführt und für 2000 Euro zurückgibt. Deswegen wurde nie so viel ermittelt, weil das ist so wenig Geld, dass die meisten Leute das einfach erzählt haben. Oskars Vater aber nicht, weil der ist auch sowieso ein bisschen distant und kann nicht so viel mit Oskar anfangen. Das haben wir auch schon vorher von Oskar erfahren. Und deswegen muss jetzt Rico alle Hebel in Bewegung setzen, um Oskar zu retten.
Und er findet auch passenderweise einen kleinen Anhänger von Oskar, den Oskar extra dort auch positioniert hat bei der Entführung.
Genau.
Und er kann ihn dann tatsächlich retten. Vielleicht sagen wir gar nicht unbedingt, sollen wir es offen lassen, wer der Entführer ist?
Ja, ich glaube, viel mehr muss man nicht sagen. Nö, die beiden schaffen es natürlich zum Schluss. Was man noch sagen kann dazu ist, dass Oscar halt nicht zufällig bei Rico auf einmal vor der Tür stand, sondern dass Oscar tatsächlich auch schon ermittelt hatte in dem Fall und dem Entführer deswegen geradewegs in die Arme gestolpert ist und Rico jetzt quasi diese angefangenen Ermittlungen so ein bisschen aufnimmt.
Genau. Also der Entführer wohnt in der Nähe. So viel kann man auch sagen. Das ist nicht so schlimm. Das kann man sich sowieso als Erwachsener denken, weil man kriegt nur einfach eine bestimmte Auswahl von Menschen vorgestellt. Und dann kann man sich schon denken, dass es einer von denen
vermutlich ist. Es ist jetzt nicht der komplizierteste Kriminalfall, aber es ist,
wie gesagt... Beim ersten Mal dachte ich so, so ganz genau weiß ich es nicht.
Aber es ist ein sehr schön geschriebener und es ist auch... Wirklich, die Ermittlungen sind cool gemacht, dass man wirklich auch als kleines Kind so mit ermitteln kann, mit Rico halt.
Ja, vor allem, weil Rico ja dann auch alle Sachen sozusagen nochmal sehr kindgerecht erklärt, sich selbst ja auch sehr kindgerecht erklärt und auch manchmal nicht sofort drauf kommt, sodass man als Kind so selber nochmal überlegen kann in der Zeit, wo Rico noch nicht drauf kommt. Was? Das ist total der gute Schachzug.
Mein Lieblingsaspekt ist ja sogar, dass Rico ja eigentlich sogar die falschen Schlüsse zieht, es trotzdem schafft, Oscar zu retten und die dann halt gemeinsam, also Oscar hat ihn, natürlich hat er dann, er weiß ja, wer ihn entführt hat, rausgefunden, wer es war, aber er findet Oscar, ohne tatsächlich genau zu wissen, wer es gemacht hat. Das finde ich auch ganz, ganz cool gemacht. Generell gefällt mir eigentlich am besten, dass das fast ein bisschen eine Kreuzberger Milieustudie ist. Ich habe noch nie in Kreuzberg gelebt, aber das Haus, in dem Oscar lebt, ist genauso, wie ich mir ein Kreuzberger Mehrfamilienhaus, in dem schon ganz viele Leute so ganz lange wohnen, vorstelle.
Das ist, glaube ich, eher, ich glaube, es muss nicht unbedingt Kreuzberg sein, aber vielleicht Kreuzberg als Ort, wo man vor mehreren Jahrzehnten noch gut leben konnte, das aber so langsam gentrifiziert ist, so meinst du das, ne? Man merkt einfach manchen BewohnerInnen an, die leben da schon sehr lange und haben wahrscheinlich sehr günstige Mieten und die neuen, die jetzt so reinkommen, die leben da jetzt so aus Style-Gründen oder sowas. Im Gegensatz zu Schöneberg, wo er ja einmal ganz kurz ist, wo er dann tatsächlich Oscars Freundin im Plattenbau besucht, wo es dann nochmal ein bisschen anders aussieht.
Ja.
Aber das stimmt. Ich mochte das Haus total gerne. Ich mag sowieso ich habe das Gefühl, ich habe das schon häufiger in Kinderbüchern gelesen, dass man sozusagen in einem Haus alle kennenlernt. Also dass das auch schon die ganze Story im Prinzip ist, dass ein Kind durch so ein Haus geht und dann hat es so Nachbarn und die haben so bestimmte Sachen. Dann hat, keine Ahnung, eine Frau einen Pudel. Gefühlt ist das schon 5-mal in dem Kinderbuch vorgekommen. Und
niemand hat hier einen Pudel.
Nein, aber so, du weißt doch, was ich meine, so, dass man, dass das schon reicht. Also, dass auch als Kind schon reicht, dass man das alles entdeckt. Weil das ja schon spannend ist. Und
es ist ja in dem Fall auch nochmal interessanter, weil wir, der ganze Film, wir sehen ja die Welt durch Ricos Augen.
Genau. Und das heißt auch, dass wir wir können gar keinen großen Raum abdecken, weil Rico nämlich selber auch immer, also er weiß halt, dass er nicht gut zurechtkommt und sobald er rausgeht, verirrt er sich schnell. Deswegen hat er auf seinem Rekorder zum Beispiel eine Strecke zum Einkaufsmarkt draufgespielt und obwohl er schon wahrscheinlich 5000 Mal zu diesem Einkaufsmarkt hingegangen ist, kann er die sich nicht merken. Er braucht halt den Rekorder. Und deswegen hat er ein Hobby und geht nämlich immer zu seinen NachbarInnen und hält dort immer so einen kleinen Monolog und sagt, hallo, ich bin Rico Doretti und ich bin tiefer begabt.
Ich bin ein tiefbegabtes Kind. Deswegen kann ich nur geradeaus gehen und ich sehe nicht allzu viel von der Welt. Als Ausgleich gucke ich mir gern die Wohnung anderer Leute an.
Und anscheinend haben alle NachbarInnen das auch schon mal gehört, diesen Vortrag. Und manche lassen ihn dann rein und manche nicht. Und das ist irgendwie, dadurch hat man so dieses Feeling, was ich gerade beschrieben habe von Kinderbüchern, die ich zumindest schon mal so gelesen habe, dass man so alle Wohnungen mal kennenlernt. Auch so ein bisschen wie Wes Anderson das macht, wenn er so einen Querschnitt von einem Haus zeigt, ne? Wenn alle
und
Räume so ein bisschen
anders aussehen. So einen hat Rico ja auch als Poster in seinem Zimmer, wo er die ganzen Leute aufmalt.
Du hast recht. Ja, genau. Das kommt doch vor in Kinderbüchern, oder? Hast du diese Art von Kinderbüchern mal
gelesen? Ja, ich weiß schon, was du meinst.
Ja. Das ist, glaube ich, einfach gar nicht, das ist so... Weil man als Kind braucht man ja nicht die große, weite Welt, um irgendwas spannend zu finden. Da reicht halt auch schon, sich vorzustellen, wie es wohl bei den Nachbarn innen drinnen aussieht. Das ist auf jeden Fall ganz süß. So lernen wir übrigens alle Nachbarn kennen. Die werden auch so charakterisiert, indem Rico sie alle nochmal kennenlernt. Und das meinst du, glaube ich, auch mit Milieustudien, ne?
Ja.
Also, genau. Willst du ein bisschen was über die Nachbarn erzählen oder lassen wir die jetzt so offen?
Nee, ich finde, die kann man, weil die sind eigentlich fast der schönste Part, so ein bisschen. Ja. Also klar, eigentlich Rico und seine Weltsicht ein sehr schönste Part, aber die Nachbarn gehören ja mit zu seiner Welt, so. Mhm. Und die finde ich total cool gemacht. Da lebt ja auch noch eine andere Familie, richtig? Vater, Mutter, 4 Kinder, weil die 2 Zwillingspaare haben. Ja. Und die fahren aber gleich am Anfang im Urlaub. Das sehen wir, die quasi nur mit dem Wohnwagen wegfahren. Die haben so Zwillingstöchter in Ricos Alter auch, die den nur ärgern auch. Und dann gibt's noch Frau Darling, die da wohnt. Ich habe vergessen, wie die Familie heißt. Die Kesslers oder so, irgendwie sowas, ne?
Das weiß ich auch nicht genau.
Frau Darling, eine ältere, alleinstehende Dame, die viel zu Hause sitzt und, wie sie sagt, öfter mal die graue, wie sagt sie?
Graue Gefühle?
Graue Gefühle.
Ich habe das graue Gefühl, hat sie gesagt.
Das graue Gefühl, aber die gerne mit Oscar so abends Liebesfilme guckt und dazu essen die beiden Schnittchen.
Die bereiten sie auch so gemeinsam vor.
Und alles. Genau. Und weil das machen die, weil Ricos Mutter nämlich in einem Nachtclub arbeitet.
Das heißt, ab abends ist er zu Hause und dann geht er häufig auch zu Frau Darling.
Dann gibt's noch Herr Fitzke, ein alter Hypochondra, der alleine wohnt, immer schimpft und Steine sammelt. Was wir in dem Film, glaube ich, gar nicht erfahren, aber in den Fortsetzungen auf jeden Fall. Aber
das wird zumindest angedeutet, weil er wirft einen Stein aus dem Fenster. Warum sollte er sonst einen Stein zu Hause haben?
Herrn Kiesling, ein... Wie, im Prinzip ein Yuppie, aber das gibt's gar nicht mehr so richtig, ne?
ich habe ihn halt Neo in meinem Kopf genannt oder FDPler. Aber wenn man, also wenn man
den,
wenn
jungen er die Tür Mann aufmacht, im Anzug, der genau, ist immer eilig
so,
hat.
Ja, und der hat schon so, er hat so, wenn er die Tür aufmacht, hat er so einen Stapel Sneaker, alle von der gleichen Marke, so Sneaker-Kartons da. Also, und dann, genau, er hat es immer eilig und fährt auch so ein schnelles, dickes Auto und sowas und hat Anzüge an. Aber sehr, sehr nett.
Ist sehr aber, höflich. Genau, sehr nett zu Rico. ist auch, das kommt im ersten Buch wohl schon vor, wir erfahren es erst im dritten Film und der ist homosexuell tatsächlich.
Genau. Ach, vielleicht an der Stelle, weil das finde ich nämlich deswegen besonders schön, weil er als coolstes im Film dargestellt wird, im Prinzip. Weil er fährt das schnelle Auto, er hat die Anzüge an und den Sneaker und die haben nämlich eine richtig coole Szene, Rico und er, weil Rico fragt, ob er ihn mit nach Schöneberg nehmen kann mit dem Auto und dann rasen die so durch die Innenstadt und dabei läuft so ein cooles Lied, wo auch gesagt wird, wie, dass sie gerade Helden sind oder Superhelden oder sowas. Ich hab's vergessen, was da gesagt wird. Und das finde ich total schön, auch wenn du sagst, in den Büchern ist es sowieso schon relativ schnell klar, aber das dachte ich noch so, aber voll gut, dass wir hier einfach eine als sozusagen Vorbild Männlichkeitsvorbildsfigur haben,
die und das macht dann er auch ja homosexuell auch ist. Auch so ein bisschen ungefragt, aber er hat so ein bisschen, er gibt Rico dem ja auch so Tipps. Auch Aufreißer-Tipps. Genau. Auch so ein bisschen, weißt du, was du, Bruce Willis, Batman und Superman gemeinsam habt? Ihr habt alle Schiss, aber die drei machen es trotzdem.
Und ja, auf jeden Fall, und das ist ja aber ein cooler Twist eigentlich.
Ja. Dann gibt's noch Marak, ein Schlosser, der immer mit einem Wäschesack rumläuft und einem riesigen Schlüsselbund, den Rico immer im Treppenhaus trifft und der ihn immer mit Hallo Agent Doretti begrüßt. und ich glaube, das war's schon. Im Laufe des Films zieht noch der Westbühl ein. Ein sympathischer junger Mann, bei dem Rico auch sofort entscheidet, das soll sein neuer Papa werden. Auch wenn seine Mutter nicht sofort davon überzeugt ist.
Und das meine ich so mit, man sieht halt den einen an, also Frau Darling hat so eine ganz alte Wohnung und man sieht auch so, die wohnt da wahrscheinlich seit locker den
70ern mindestens.
Genau so auch, ne? Also ein bisschen was an der Deko getan, aber auch viel nicht Teppich, viel.
Sehr dunkel.
Vertäfelt.
Ja.
Und dann gehen wir in die Wohnung von Simon Westbühl und er ist offensichtlich so, oh, Kreuzberg ist das neue Innviertel. Wir erfahren auch später, nee, warte, ich sag gar nicht, was
wir nachher erfahren. Es ist super spartanisch bei ihm.
Genau, er hat auf jeden Fall eigentlich genug Geld, um sich auch eine andere Wohnung zu suchen. Und dann hat er wirklich so eine komplett weiße Wohnung und aber so Originalstuck unter der Decke und sowas. Ist auch lustig, weil Rico sagt dann, sieht aus, als wohnt der Winter hier. Aber so, das ist so dieses zwischen Hipster nach Kreuzberg ziehend und
das ist ja auch ganz lustig, weil die Wohnung also wir sehen ja die anderen Wohnungen, wir können auch einmal in die Wohnung von Fitzke so reinlugen und in späteren Teilen sehen wir die auch von innen. Die sind ja total, weißt du genau, das wurde seit 30 Jahren nicht mehr renoviert, ja. Aber die vom Westbühl tipptopp in Schuss, weißt du, ja. So richtig. Und wir sehen ja auch das Hinterhaus später, das in, weiß ich nicht, auch vor Jahrzehnten irgendwann mal, wo es einen Brandunfall gab, was seitdem einsturzgefährdet ist. Und das ist so diese Dualität, weißt du, da ist so ein kleines Haus in Kreuzberg mit dem abgebrannten Hinterhaus und diesen normalen Wohnungen, wo einfach Leute seit 30 Jahren wohnen, aber dann auch die total schick aufgeschniekten Wohnungen, wo du jetzt die neuen, jungen Leute mit Geld reinlocken kannst.
Genau. Ja, deswegen ist es ist eine gute Studie, das stimmt.
Und das waren auch schon alle Bewohner des Hauses. Oder habe ich jemanden? Nee, ich habe niemanden vergessen.
Nö. Ja, im Prinzip also halt natürlich auch Ricos Mutter, die gespielt wird von
Caroline Herfurth.
Genau, und ganz, ganz fantastisch ist.
Ja.
Die ist ein bisschen meine, also ich finde die Figur super.
Weil ich war richtig sauer, als im dritten Teil ganz am Anfang Ricos Mutter in Urlaub fährt.
Weil du gedacht hast, oh nein.
Nein, den ganzen Film ohne Film Caroline ohne. Herfurth wollte ich mich verarschen.
Nee, aber also ich meine, du wirst dir denken, warum ich die so super finde, aber ich finde das total toll, weil sie ist komplett overdressed, hat auch im Prinzip wenig an, viel mit Pailletten, krasses Make-up. Also was man halt, sorry, aber was überall geframed wird, einfach als asozial, würde ich sagen, von der Optik her. Sie arbeitet dann auch noch in einem Nachtclub. Am Anfang weiß man auch nicht, in welcher Position sie in dem Nachtclub arbeitet. Man denkt sich so, ja, okay, cool. Und dann sieht man sie als Mutter und sie ist einfach die netteste Mutter auf der ganzen Welt. So
eine richtig herzliche, liebevolle Mutter. Mit viel mit Küsschen und Umarmen.
Und sie macht das auch alles wett mit diesem, dass sie dann halt nachts arbeiten geht, weil sie halt, sie hat ein Unterstützungssystem gefunden, das ist vielleicht nicht der Vater von Rico und das ist vielleicht auch nicht ihre Familie oder so, sondern sie hat das halt in der Nachbarin gefunden, die sich aber auch darüber freut, also so ausgesuchte Familie und das ist ja auch total süß. Und sie hat aber nicht nur sie hat auch alles andere sozusagen um Rico rum mit ihm zusammengefühlt, arrangiert. Also zum Beispiel, sie hat ihm ganz viele Nachrichten auf sein Diktiergerät gesprochen, ganz verschiedene Nachrichten,
die er so braucht. Auch so ein gute Nachtlied.
Genau. Oder eine Nachricht war total witzig. Da hat sie gesagt so, was ein Rico machen kann, wenn er morgens schon wach ist und Mama noch schläft. Und dann so, zum Beispiel, alle Taschen zählen. So offensichtlich so. Oh. Und dann dachte ich doch so, vielleicht bräuchte jeder so ein Kind mit so einem Diktiergerät. Aber wir sehen in dem Film ganz häufig so Stellen, wo Erziehung halt besprochen wird, ohne sie offensichtlich zu besprechen. Und das sehen wir zum Beispiel auch in den Büchern danach noch. Beispiel, dann kriegt er halt Fischstäbchen mit Ketchup. Mit Blutmatsche,
wie es Ich glaube, das ist eine Mischung aus Butter und Ketchup.
Auch okay, noch. Ja. Und im zweiten oder dritten Film mokiert nämlich dann auch Oscar irgendwann, dass es ja nie was Gesundes zu essen gibt, sondern immer nur Weizenbrötchen mit Nutella und sowas. Aber das wird sich einfach nicht aus... Also der Film macht sich nicht drüber lustig,
ist
sondern...
Aber, das ja, ist aber...
Halt, also es ist auch okay.
Ja, du einfach. Verwechselst es gerade. Das ist nicht bei... Das ist bei Oscar zu Hause, wo es die Weizenbrötchen mit Nutella gibt. Da schimpft er mit seinem eigenen Vater gar
Ach
nicht
so,
mit
okay. Rikos Mutter. Ja, weil er nämlich lieber was aus Bio und so hätte, ne? Genau. Ja, aber was ich damit sagen will, ist, häufig werden solche Mittel eingesetzt, um im Film zu erklären, oh, das ist jetzt eine asoziale Familie. Also all diese Sachen, die Wohnung ist bunt und zusammengesetzt, die Mutter arbeitet nachts im Club, die ist komplett überschminkt und hat quasi kurze Sachen an. Er wird alleingelassen zu bestimmten Stunden des
als
Tages.
Als mittags der neue Nachbar kommt, um sich vorzustellen, ist sie noch im Bademantel und Nachthemd quasi.
Genau. Macht ihm Fertigessen, Fastfood und so weiter. Und auf der anderen Seite sehen wir aber ganz deutlich, dass der Film nämlich ganz was anderes sagt. Der sagt nämlich, all diese Sachen sind total egal, solange da halt geguckt wird, dass alle in dieser Familie glücklich sind und dass es für alle funktioniert halt auch. Und vor allem auch für Rico, vor allem, weil er vielleicht auch ein besonderes Kind ist. Und dass sich alle auch mal vielleicht ein bisschen zusammenreißen können und ein bisschen... Dann gibt's halt Fischstäbchen mit Ketchup und Butter. So what? Das finde ich süß. Das ist ein total süßer Aspekt. Das sieht man super selten im Film. Weil er wird immer sonst immer es wird anders dargestellt.
Ich glaube sowieso, das Allerbesonderste an dem Film ist tatsächlich die Hauptfigur, Rico. Und auch seine Freundschaft zu Oscar. Und Oscar ist auch sicherlich eine ganz spannende Figur. Aber Rico ist ja nun mal der Erzähler. Wir sehen die Welt aus seiner Sicht. Es wird auch niemals eine Diagnose gemacht, außer halt, dass er, was immer er hat, also in selber Form tiefbegabt nennt.
Neurodivers. Ja, weil er ja Gedanken nicht richtig ADHS. Oder anders, also nicht richtig ist ja falsch, aber anders verarbeitet. Ja. Genau.
Aber wir sehen das durch seine Linse und deswegen wird gar nicht so sehr auf dieses Anderssein herabgeguckt, sondern wir sehen die Welt aus diesem Anderssein heraus. Und das ist so viel interessanter. Wir sehen total viele Dinge, mit denen sich Rico konfrontiert sieht, die er vielleicht gar nicht versteht, die er dann teilweise später nachschlägt, weil er hat ja durchaus ein Interesse daran zu lernen. Er macht sich ja auch riesige Karteien mit so Post-its und so. Und
er sagt ja auch, er kann viel denken, er denkt halt nur anders.
Ja.
Also das heißt, aus gutem Grund wird halt nie das Wort dumm benutzt.
Von anderen Figuren schon.
Ja, das stimmt. Wir haben zum Beispiel auch die Szene, dass die Zwillinge ihn Spasti nennen. Und das ist ja durchaus eine Beleidigung,
Spaghetti-Spasti.
Ja, und das ist eine Beleidigung, die nicht einfach so gewählt ist. Das ist keine Beleidigung wie Arschloch oder sowas. Die ist ja gewählt, weil das halt auf Menschen mit Behinderung zielt.
Ja.
Ganz schön fies, wenn man überlegt, dass sie sobald sie wissen, dass die beiden berühmt werden, weil die werden berühmt, weil sie Mr. 2000 gefangen haben. Das wird im zweiten Film dann so sein. Sind sie dann auf einmal sehr verliebt in die hinten. Das ist natürlich, ja gut, aber so ist es nun mal auch.
Und Oscar ist ja auch bei ihrer ersten Begegnung auch, er ist nicht gemein, er ist einfach schroff, weil so Oscar so ist. Der ist ja, der fragt einfach, wenn du direkt da vorne wohnst, das ist ja nur geradeaus, wie kannst du dich denn verlaufen? Bist du vielleicht dumm?
Ja, er sagt, kann es sein, dass du ein bisschen doof bist?
Ja, genau. Und das meint Oscar in dem Moment ja überhaupt gar nicht böse. Das ist einfach so seine, so diese total nüchterne Art, das festzustellen. Er erzählt ja auch die ganze Zeit immer so Fakten runter, was niemand interessiert. So, und natürlich sind auch alle genervt von Oscar. Aber eigentlich ist ab dem Moment ist dem Zuschauer ja klar, da haben sich gerade die zwei ganz richtigen gefunden. Und das Coole ist, ab dann, wenn sich Rico mit einer unfreundlichen Außenwelt konfrontiert sieht, die ihn wegen seiner Andersartigkeit irgendwie konfrontiert, ist Oscar da, um ihn zu beschützen, weil Oscar lässt sich das alles auch gar nicht gefallen. Der lässt sich auch nicht schlecht behandeln, nur weil er ein Kind ist.
Und das lernt Rico ziemlich schnell auch, aber allerdings muss man dazu sagen, das konnte Rico auch schon vorher, denn er sagt ja zu Oscar, dass es unverschämt ist und dass er nicht möchte, dass er, weil genau, er sagt irgendwie sowas wie, wenn du wirklich so schlau bist, müsstest du doch wissen, dass es Leute wie mich gibt, die eben nicht so, also alles wissen können, sozusagen. Und ich glaube, das ist bestimmt auch darauf zurückzuführen, dass seine Mutter ihm immer dieses Selbstbewusstsein auch mitgegeben hat. Aber das stimmt schon. Er lernt relativ schnell, dass man Kindern nicht scheiß behandeln muss. Finde ich auch eine super schöne Szene in, er sitzt nachher in einem Taxi und dann sagt er, und außerdem lasse ich mich nicht unhöflich behandeln, nur weil ich ein Kind bin.
Er sagt, das ist genau nämlich ein Satz, den vorher Oscar zu einem Nachbarn gesagt hat. Ja.
Und ich finde, vielleicht ist das eine Botschaft, die man allen Kindern beibringen sollte.
Ja.
Ich finde, das können Erwachsene auch viel, viel häufiger hören, als sie es wahrscheinlich hören.
Mhm.
Also das ist ja also und wirklich,
dass man, wenn ein Erwachsener unfreundlich behandelt, dass man auch ruhig unfreundlich dann zurück sein darf. Dass es in dem Fall angebracht ist.
Scheiß auf
Autorität. Du musst andere nur so respektvoll behandeln, wie sie dich behandeln.
Korrekt.
Ich finde auch, was den Aspekt angeht, die Szene mit der Eisverkäuferin, die von Anke Engelke gespielt wird, finde ich hervorragend. Weil im Prinzip, die beiden gehen Eis kaufen und Rico möchte eigentlich nur 5-mal Schokolade. Aber er sagt das natürlich, er hätte gern eine Kugel Schokolade, dann nochmal Schokolade. Schokolade und nochmal Schokolade. Und dann, warum sagst du nicht gleich, dass du 4-mal Schokolade willst? Ja, weil ich nämlich 5-mal Schokolade will. Und dann macht Oscar eine so verwirrende Bestellung mit so vielen Nachfragen, dass sie durcheinander kommt. Und dann am Ende sie ein bisschen doof dasteht, auch vor allen anderen Kindern in der Schlange. Und das hat er, glaube ich, mit Absicht gemacht, weil sie so gemein zu Rico war.
Ja, das ist
total, fand ich sehr super. Süß.
Und Anke Engelke ist das natürlich total cool da in der Szene.
Ja.
Übrigens, wie sie zum Eisessen gekommen sind, fand ich auch super, weil das ist so richtig geil Kinder. Das erste Kind erzählt irgendwas, was das zweite Kind nicht interessiert. Irgendwie Oscar erzählt irgendwas über wie Primzahlen viele Unfälle
oder was
weiß ich.
Ne? Warum er immer einen Helm trägt.
Und das zweite Kind ist so, ach so, lass Eis essen gehen. Und das andere Kind so, okay.
Und das meine ich mit, das sind super gut geschriebene Dialoge.
Ja,
Das weil genau das ist so
nah dran
ist. Ja, also wirklich, es ist eine Sekunde Stille, der Oscar erzählt irgendwelche Fakten. Sollen wir Eis essen? Okay. Und dann gehen die zur Mutter und besorgen sich Geld fürs Eis essen.
Ja.
Fantastisch.
Ich habe übrigens auch noch was gelernt von Oscar. Nicht nur dieses mit dem, dass man Kinder nicht unhöflich behandeln soll, sagen, sondern er sagte in einer Szene, ich glaube zum Thema Höhenangst, und ich habe selber Höhenangst, das ist kein Schiss, das ist Vorsicht, reiner Selbsterhaltungstrieb. Und das finde ich auch. Das habe ich jetzt für mich selbst gelernt. Ich nehme das einfach so an. Man kann jederzeit von dem Dach runtergewählt werden und ich bleibe bei dieser Meinung. Und Brücken sind immer stark
einstellungsgefährdet. Immer so einen Mofa-Helm zu tragen?
Nein.
An der Stelle kann man vielleicht sagen, dass der Buchautor von den Romanen, Andreas Steinhöfel, hat die Figur Rico an einen ehemaligen Lebensgefährten von ihm, ich habe jetzt seinen Namen vergessen, angelehnt, der nämlich auch der Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom hatte.
Ah.
Und er selber hat lange tatsächlich genau in dieser Straße auch gewohnt. Ich weiß nicht, ob genau in dem Haus. Also es ist schon durchaus, diese Betrachtung von den Leuten, die da in Kreuzberg wohnen, die ist garantiert dem geschuldet, dass der Autor daherkommt. Und dass er quasi eine Hommage an seinen ehemaligen Geliebten schreiben wollte mit der Figur von Rico.
Voll süß. Ich fand übrigens... Also Rico hat durch seine Neurodiversität bringt er super viele schöne Sachen mit in den Film rein, die oder ins Buch dann wahrscheinlich auch, die man einfach woanders nicht findet und die ich echt cool fand. Zum Beispiel fand ich schön, dass er immer sowas findet und das blitzt dann auch immer so auf der Straße. Weil daran kann ich mich, also das ist ja auch, Kinder stecken ja allen möglichen Scheiß ein, weil die es schön finden und irgendwann verlieren wir das ja, weil wir so merken, so ja, das ist halt Müll und es ist vielleicht, okay, es glitzert, aber es ist auch nicht so spannend, nur weil es glitzert, sowas, ne?
Er hat ja so richtig so eine Karteibox, wo er das in so ein Karteisystem immer einklebt, alles, was er findet. Und auch immer versucht rauszufinden, wie das wohin gekommen ist. Ganz am Anfang vom Film findet er ja eine Rigatoni mit Gorgonzola-Soße. Und im Prinzip versucht er den ganzen Film rauszufinden, wie die da hingekommen ist. Dabei liegt er halt einfach eine Nudel mit Käsesoße vor seinem Haus.
Wir finden das auch nie raus. Das ist ein bisschen ärgerlich, ehrlich
gesagt. Ja, doch, das von den Kesslers. Sehr wahrscheinlich. Die hatten doch Rigatoni da oben in ihrem Schrank. Haben die wahrscheinlich noch vor der Abfahrt gegessen.
Ja, ja, okay, das stimmt natürlich. Aber das ist eigentlich unwahrscheinlich. Weißt du warum? Weil kein Kind Gorgonzola ist. Kein Kind auf der Welt.
Das stimmt. Die beiden nervigen Zwillinge vielleicht doch.
Und eine andere schöne Sache, die Rico macht, ist, dass da manchmal so Zwischeneinspieler kommen. Und zwar, wenn er irgendwas gelernt hat oder versucht, sich das selber zu erklären. Und die sind halt ultra lustig einfach.
Ja, die sind auch in so einem,
sehr lehrreich.
In so einem Cartoon-Stil größtenteils gemacht. Der auch, also ich habe die Bücher nicht gelesen, aber es kommen immer wieder so Cartoon-Sequenzen, die sehen zumindest aus wie die Cover.
Ja, aber die Sequenzen im Film, die diese Zwischeneinspieler sind, die sehen nicht aus wie die Cover.
Nee, das stimmt.
Das ist mehr, das ist weißt auch Realfilm, die sind mehr so theatermäßig
halt. Die haben mich total erinnert an Per Anhalter durch die Galaxis. Sowohl das Buch als auch den Film.
Weil der auch immer so Sachen erklärt, ne? Ja,
wie als wenn jemand dann irgendwas im Anhalter halt nachschlägt und dann so, das, was gar nichts mit der Geschichte zu tun hat. Übrigens, eine ganz generell, nicht nur für Kinderfilme, eine der fantastischsten Erklärungen für Depressionen, die ich je gesehen habe.
Oh, als
nämlich seine Mutter fragt, ob sie auch das graue Gefühl hat. Und sie so, hä, was meinst du, Depression? Und er dann natürlich Depressionen nachschlägt und dann dieser Einspieler kommt. Der ist sehr gut gemacht, der gefällt mir. Weil das ist einfach tatsächlich eine ziemlich gute Erklärung.
Ja, aber da habe ich auch nur so gedacht, auch voll wertvoll, ne? Also, dass man das in einem Kinderfilm einfach mal drin hat. Auch dieses wie die über Gefühle sprechen. Also wenn man halt pädagogisch unterwegs ist oder Erzieherin oder sonst irgendwas, dann weiß man, dass man Kindern beibringen muss, über Gefühle zu sprechen, dass es extrem wichtig ist, dass die Vokabeln dafür lernen, aber auch Dinge verstehen. Allein weil ja sowas wie Empathie ist ja tatsächlich erlernt. Also das kommt nicht von alleine, das hat man nicht von Geburt an, das muss man erlernen. Und das ist natürlich wichtig. Und man kann ja auch nur ein gutes, friedvolles Miteinander haben, wenn Leute sich klar sind, was andere gerade fühlen und so weiter. Und das können Kinder eigentlich auch nur dann so richtig gut, wenn sie selber ihre eigenen Gefühle anfangen zu verstehen. Das ist jetzt ein bisschen weit ausgeholt zu dem, was ich eigentlich sagen wollte. Was ich eigentlich sagen möchte, ist, dass Rico eine sehr schöne Art hat, sich Gefühle zu erklären. Und zwar so eine bildliche Art, die manchmal fehlt so im Umgang mit Kindern, wenn man versucht, denen zu erklären, was das für ein Gefühl ist. Weil wenn man nachher mitbekommt, bei sprachschwachen Kindern oder bildungsfernen Kindern, dann kennen die meistens immer wütend, traurig, fröhlich und sortieren den Rest einfach ein. Und Rico hat aber, obwohl er vielleicht auch nicht die Wörter dafür hat, einfach einen Weg gefunden, das zu umschreiben, was passiert. Er macht zum Beispiel dieses, heute ist ein guter Tag, weil die Sonne ist nicht nur draußen aufgegangen, sie ist auch in meinem Bauch aufgegangen, weil er freut sich halt so sehr, dass sein neuer Freund dann halt auch vorbeikommt. Und das fand ich total süß.
Ja.
Ich kann das immer noch so oft sagen, dass ich das süß finde, ne? Aber vielleicht sage ich das zu häufig. Bei diesem Film kann man das nicht einfach sagen, als dass es so ist. Es ist einfach ein süßer Film.
Was vielleicht daran tatsächlich ganz gut anschließt, ich finde, das ist mal so richtig ein Film, der ist total für sein Zielpublikum gemacht, der ist für Kinder gemacht, aber der macht mindestens genauso viel Spaß als Erwachsener, weil der funktioniert auf so anderen Ebenen. Man sieht die Welt tatsächlich, wie gut die Regisseurin Neleliana Vollmer das geschafft hat, hier die Kinderperspektive einzunehmen.
Ja.
Und das ist total schön, das mal wieder zu sehen. Das sieht man super selten, dass das so gut hingekriegt wird. Und das auch noch durch so eine besondere Linse, die man selber vielleicht gar nicht so hatte.
Ja.
Das macht das so gut, dass man den auch wirklich alleine ohne Kinder komplett gut gucken kann und anderthalb Stunden fantastisch unterhalten ist.
Mir fallen jetzt auch auf Anhieb wirklich nur zwei Filme ein. Ich glaube, Königin von Niendorf und, wie heißt das, Florida Project?
Ja.
Ist das so? Aber das wären die beiden, aber der letztere ist halt wirklich gar kein Kinderfilm. Aber das wären die beiden Filme, die mir eingefallen wären, dass es wirklich sehr gut aus Kinderperspektive ist.
Mhm, ja.
Das sind wirklich nicht so viele Filme. Ja, das stimmt. Der Film, wolltest du zu dem Punkt noch was sagen?
Nee, okay. Ich finde, das kann man so stehen lassen. Das ist wirklich ein Film, auch wenn man noch vielleicht Kinder noch gar nicht in dem Alter hat oder die Kinder schon zu alt sind für sowas, den kann man echt auch so gucken.
Auf jeden Fall.
Wirklich eine der größten Überraschungen, den ich sicherlich nie geguckt hätte, wenn wir diesen Podcast nicht machen würden.
Ja,
das kann ich ja mal so sagen. Also alleine, weil das ist so ein Titel, es klingt halt, sorry, aber Rico Oskar und die Tieferschatten klingt wie ein schlimmes Kinderbuch.
Ja, ja, voll.
Und wenn der nicht so viele Preise und so bekommen hätte und auch
wenn
zwei Fortsetzungen.
Wenn er nicht immer wieder in so Listen dran gewesen wäre, so, oh, fantastischer Film und sowas.
Dann hätte ich den nie gesehen.
Ja, ja,
und ich bin so froh, dass ich ihn eben doch gesehen habe.
Ja. Ein großes Plus an dem Film ist natürlich, dass das einfach ein wahnsinnig diverser Film ist. In Klammern, weil es ist trotzdem noch ein sehr weißer Film, das muss man leider sagen, aber es ist ein diverser Film, was Alter und was Menschen mit Behinderungen angeht, also er selbst ist ja, also Rico ist neurodivers, aber ich würde sagen, Oscar zum Beispiel beginnt so eine kleine Zwangsneurose. Und es gibt auch noch einen Freund, der auch im dritten Teil noch eine größere Rolle spielt, der gehörlos ist beispielsweise und wo auch in einer kleinen süßen Szene gezeigt wird, dass das überhaupt gar kein Problem ist, als gehörloser Mensch auch einfach also Menschen, die hören können, als Freunde zu haben. Also ne?
Ja, das funktioniert einfach, erzählt der Film ganz nebenbei.
Ja, das ist halt total schön. Dann haben wir ein homosexuelles Pärchen, das kommt halt erst im dritten Film raus, aber es ist ja da, es ist ja alles mitgedacht sozusagen. Ich hatte, glaube ich, noch irgendwas aufgeschrieben, was mir noch aufgefallen ist. Aber jetzt komme ich nicht drauf. Aber das meine ich mit...
Meinst du vielleicht den Nachbarn, Herrn Fitzke, mit seiner Hypochondrie?
Ja, das kann auch sein, aber wir haben auf jeden Fall einen echt... Also ein Cast, der schon drauf achtet, finde ich.
Und was
wie gesagt, leider nicht beim Thema BIPOC, aber halt beim Rest.
Was man an der Stelle auch sagen kann, ist, dass der wirklich in den Erwachsenenrollen ein Who's Who der deutschen Schauspielerszene.
Oh ja. Also Caroline Herfurth.
Ja.
Aber die ist nicht die bekannteste, ist halt Axel Prahl.
Axel Prahl spielt den Schlossernachbarn.
Genau.
Milan Peschel spielt den Fitzke.
Stimmt.
David Cross spielt den jungen Hippie, den vielleicht Leute noch aus Knallhart von Detlef Book kennen. So. Ich glaube, so heißt er. Auch ziemlich, ziemlich gut dafür. Und da war der selber noch 12 oder 13 oder so. Dann, ich vergesse immer, wie der Schauspieler vom Westbühl heißt. Aber
den
finde ich
auch
super. Der ist aber auch bekannt für so Polizeifilme,
ja, glaube ich. Ja, auch. Definitiv. Im dritten Film kommt zum Beispiel auch Detlef Buck vor.
Ja, Fariyadin, wir haben Anke Engelke. Moritz Bleibtreu spielt im zweiten Teil. Fariyadin im dritten, Moritz Bleibtreu im zweiten. Katharina Thalbach hat hier schon eine kleine Rolle. Die hat aber noch im zweiten eine noch prominentere. Ein
größer, ja. Anke Engelke ist im zweiten Teil jemand, Annette Frier, danke. Also sie hat quasi die gleiche Rolle, deswegen sage ich das so.
Also auch wirklich, und man merkt da allen an, dass die das nicht einfach so als Paycheck mitgenommen haben, sondern dass alle da ihre Rolle gut spielen. Allen voran, ey, wirklich, Caroline Herfurth, da kann ich nur ganz tief meinen Hut vorziehen.
Auf jeden Fall. Ich schicke das eben nach, es ist Ronald Zehrfeld, der Simon Westbühl spielt, aber Frau Darling kennt man eigentlich auch, das ist Ursula Monn.
Ja, stimmt.
Also, zumindest habe ich die schon in vielen Filmen auch gesehen.
Ja, du hast recht.
Ja. Und natürlich auch Tristan Göbel, Sven, der Gehörlose, der im dritten Teil noch vorkommt, weil der ist nämlich zum Beispiel später bei Chick mit.
Die und ich glaube, Chick.
Den werden wir häufiger und sehen in
im
Zukunft.
Im zweiten Teil auch Henry Hübchen, der Gentleman, der sich mit Frau Darling anfreundet.
Stimmt. Ja, genau. Also sind auf jeden Fall ohne Ende. Moritz Bleibtreu hast du schon genannt.
Ja.
Ich glaube halt, dass da allen klar war, dass das ein wahnsinnig gutes Buch ist, dass da eine gute Regisseurin rangeholt wurde und dass da generell Leute Bock haben. Und sobald du dann die ersten größeren Namen hast, dann kriegst du den Rest natürlich auch zusammen. Mhm. Also da lassen die sich ja dann auch nicht lumpen.
Hast du denn irgendwas Negatives oder was, von dem du warnen wolltest?
Ich muss erstmal gucken, ob meine meine Liste abgehakt ist. Und ich glaube aber schon. Und ja, ich habe durchaus noch was Negatives. Sorry.
Ja, dann,
ich alte Meckertante.
Ich bin jetzt wirklich sehr, sehr gespannt, weil ich musste wirklich überlegen. Das Einzige, was mir halt einfallen würde, ist, dass halt so ein paar Mal, eben wie du schon gesagt hast, Spaghetti-Spasti, ja, oder dass Rico ein paar Mal dumm genannt wird. Aber ich finde das nicht mal negativ,
eben,
weil das ist ja einfach was von außen kommt und was auch immer als bösartig geframed wird und
genau,
dem sich Rico ja auch zum Schluss immer erfolgreicher stellt.
Ja.
Und was einfach so ein Hindernis ist, das er überwinden muss. Und deswegen finde ich das gar nicht was, wovor ich warnen würde. Finde ich nämlich sogar gut.
Ja, das ist es auch nicht. Ich habe noch was anderes gefunden. Sorry, vielleicht ist es ein bisschen überkritisch, aber ich finde es trotzdem doof. Also ich habe erst übrigens überlegt, ob ich die Frauenfiguren so gut finde. Ich finde die Männerfiguren besser geschrieben als die Frauenfiguren in dem Film, muss ich sagen. Weil die Frauenfiguren teilweise sehr klischeeig sind. Aber das ist okay, kann ich beleben.
Ja, ich habe echt das Gefühl, dass alle Figuren super klischeeig sind. Das sind doch alles so Berliner Originale, so richtig.
Also ja, vielleicht ist es einfach das. Ja, dann kommt vielleicht einfach hinzu, dass die einzigen, die halt nicht klischeeig sind, sind halt die beiden Jungs. Und das sind halt Jungs. Vielleicht liegt das dann daran. Aber ist auch egal. Das ist gar nicht mein Kritikpunkt. Mein Kritikpunkt ist eine Sache. Wir haben vorhin darüber gesprochen, wie ja der Cross, wie heißt er jetzt
nochmal? David Cross.
Rainer Kießling. Also hier der Juppie, der FDPler, zu ihm im Auto dann auch sagt, hier diese Anmachsprüche dem sagt. Und er sagt ihm aber einen Spruch, den Rico ab dann halt so ein bisschen mantramäßig wiederholt. Und der ist Be a Man. Also übersetze das auch, aber das ist Englisch. Echte Männer dürfen keinen Schiss haben. Sagt dann auch sowas wie, verstehe ich nicht, bin doch noch ein Kind. Aber ich finde, das ist ja leider einer dieser Geschlechter-Klischeesprüche, die wir versuchen loszuwerden und die gerade Kindern schon gesagt werden und das aber gerade bei Kindern halt ein Problem ist.
Ja, das stimmt. Der Spruch ist problematisch. Ich glaube, der Kontext ist hier wichtig, weil das ist ja, du hast ja schon gesagt, im Prinzip das ganze Haus erzieht Rico immer so ein bisschen mit. Und irgendwie, keine Ahnung, die anderen Männer in dem Haus sind alle so ein bisschen, also zumindest Westbühl ist ja noch nicht lange da, aber da haben wir nur den Marak, der immer nur so ein bisschen so ein Handwerk-Proll-Typ ist. Und
ihn auch nicht so richtig ernst.
Genau.
Und der macht sich ja lustig sozusagen.
Und der Fitzke, der immer unfreundlich ist. Und deswegen hat der Kießling, glaube ich, so ein bisschen von selber, versteht er sich als Vaterfigur für Rico. Und er gibt ihm ja auch Anmachsprüche, obwohl er ja selber wahrscheinlich jetzt nicht die größte Erfahrung im Umgang mit Frauen hat. Und ich glaube, das wird eigentlich erst aufgelöst durch die späteren Teile. Ich weiß nicht, ob es im Buch besser gemacht ist. Du hast im Grunde recht. Aber dadurch, dass wir im dritten ihn auch mit seinem Freund im Urlaub sehen, funktioniert es dann erst richtig gut.
Ja, aber ja. Wenn du also jetzt trotzdem nur den Film siehst, dann ist es so ein typisches Indianer heulen nicht Scheiß.
Ja, aber das, so ist es in dem Moment nicht gemeint.
Ich glaube, ja,
das kommt
aber
auch rüber, eigentlich.
Weiß ich nicht 100%. Das wäre auf jeden Fall meine einzige Kritik. Ich weiß, es ist keine sehr große Kritik und es ist auch die Frage, wie du schon andeutest, ob es eine haltbare Kritik ist sozusagen. Aber wenn ich irgendwas kritisieren wollte, dann, dass der Film eigentlich zu gut ist für die Stelle. Aber vielleicht, wie gesagt, bin ich da jetzt auch gerade einfach ein bisschen auch sensibel eingestellt.
Es ist ja eine Stelle, in der Rico alleine in Schöneberg ist, wo er noch nie war, weil Kiesling ihn da hingefahren hat und ihm Mut machen will. Er will ihm ja eigentlich nur gut zusprechen. Und deswegen greift er wahrscheinlich einfach auf so irgendwelche Klischeesprüche zurück, die ihm wahrscheinlich schon sein Vater gesagt hat.
Ja.
Und ja, das ist natürlich dann so ein Erbe weitertragen, ja, muss nicht sein.
Ja.
Aber ja.
Ja, also vielleicht auch, weil Rico es selber erklärt, als echte Männer dürfen keinen Schiss haben. Das ist natürlich einfach.
Wobei, ja, durchaus er auch im Auto noch sagt, hier, Batman, Superman und Bruce Willis, die haben alle auch Schiss, die machen es nur trotzdem.
Ja.
Das kommt ja durchaus auch in dem Film vor.
Also ich bleib dabei, dass es immer noch ein doofer Spruch ist und dass er so weitergetragen wird sozusagen. Aber ich bleib auch dabei, dass es nicht die größte Kritik des Jahrhunderts ist.
Ja.
Vielleicht ist dann eher meine Kritik, dass es doch schon sehr weiß besetzt ist, der Film.
Das für bei mir auch am ehesten.
Ja, also gerade für Berliner Verhältnisse, wir haben wirklich, vielleicht Fadi Yadem im dritten Teil. Das war's, glaube ich. Also das ist ja nicht viel.
Nee, das stimmt leider.
Also das ist halt traurig. Ich meine, das ist Berlin, ne? Also ist jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, Cottbus.
Der Film hat eine FSK von 0. Das ist ja sowieso ja immer ein bisschen früh. Ich weiß nicht, ob ich nicht trotzdem auch 6 ein bisschen früh finde, weil das zum Schluss wegen den Kindesentführungen und die Endszene auch noch durchaus ein bisschen aufregend wird.
An dieser Stelle hätte ich etwas dagegen gesagt, aber als ich das vorhin getan habe, habe ich vielleicht einfach gesagt, wer der Entführer oder die Entführerin ist.
Bestenfalls habe ich das jetzt rausgeschnitten.
Und das hat der Gerard rausgeschnitten. Und deswegen, jetzt habe ich aber gar kein Argument. Aber ich würde sagen, es geht auch früher. Aber ich kann es nicht argumentieren.
Meinst weil du, sonst verrate meinst ich du was. 6 ist okay? Ich hätte sonst so gesagt, ab 8.
Ja, 6 ist okay.
Ja, vielleicht.
6 ist okay.
Ich würde trotzdem sagen, ab 8. Ich glaube, dann ist es auch, dann sind ein paar von den Gags auch landen besser dann.
Ja. Aber ja gut, ich kann halt mein Argument immer noch nicht bringen. Ihr könnt mir glauben dann entweder ohne das Argument oder dem Gerald glauben. Das ist schon okay. Irgendwas zwischen 6 und 8.
Dann gehen die voll klar. Der Film 1,5 Stunden lang. Im Moment gibt's den.
Oh, der dritte Film finde ich übrigens ist ein bisschen, sollte man ein bisschen älter für sein. Da gibt's so ein paar cringy Szenen am FKK-Badestrand.
Ja. Aber die finde ich nicht so dramatisch, wie ich die Kindesentführung teilweise und auch Oscar, ich möchte immer den einen Oscar den anderen Rico nennen. Ich weiß nicht warum. In meinem Kopf vertausche ich die Namen von den beiden immer. Rico hat ja auch durchaus Angst vor diesen Schatten im Hinterhaus, die er immer sieht, die tiefer Schatten. Weswegen der Film so heißt, haben wir auch noch gar nicht gesagt. Deswegen, ich glaube, ich finde, wenn du einen gucken kannst, kannst du die alle gucken.
Ja, gut. Das stimmt natürlich.
Den Film gibt es leider momentan bei keinem Streaming-Anbieter mit in der Flatrate mit drin, aber man kann den fast überall für, also halt leihen für 3 oder 4 Euro, für den üblichen Leihpreis bei den jeweiligen Portalen. Der ist aber öfter mal in der ZDF-Mediathek.
Ich wollte gerade sagen, bei den öffentlich-rechtlichen, glaube ich auch, ja.
Und außerdem ist die DVD auch nicht teuer. Gebraucht kriegt man die für einen ganz schmalen Taler und auch neu kostet die 8 Euro. Ich habe gebraucht für alle 3 auf einmal, glaube ich, 8 Euro gezahlt. Also
man kann ruhig auch alle 3 holen. Also klar ist der erste am besten, ist ja häufig so, aber die, also wirklich,
und
der erste ist halt so fantastisch, da sind die zweiten und dritten Teil immer noch gut.
Ja, jetzt nehme ich an Filme, die ich dazu noch empfehlen würde. Und da würde ich jetzt nämlich kurz einfach, weil am meisten würde ich tatsächlich die beiden Fortsetzungen empfehlen. Und zwar würde ich die als, glaube ich, die solideste Kinderfilmtrilogie, die ich überhaupt vielleicht jemals gesehen habe. Und zwar, weil tatsächlich im ersten Teil Dinge passieren, die später in den anderen Teilen wieder aufgegriffen werden. Und das passiert ja nie.
Ja. Aber die haben die, glaube ich, auch relativ, man sieht immer schon bei dem einen Film, bald kommt der nächste, die müssen die
kamen in Jahresabständen.
Richtig, die werden die als wirklich geplant haben. So
genau, die kam im Abspann vom ersten steht ja auch, wir sehen, nächsten Sommer kommen Rico und Oscar wieder.
Und die sind auch nicht krass gealtert. Wahrscheinlich haben die einfach in der kürzeren Zeitspanne auch alle drei gedreht.
Weil die sind 2014, 15 und 16 erschienen. Also wahrscheinlich sind wirklich dann immer so gedreht worden. Und wie gesagt, ein Ereignis aus dem zweiten Teil ist der maßgebliche Auslöser für den dritten Teil. Die Figuren machen teilweise Entwicklungen über die Filme hindurch durch.
Ja.
Wirklich, ich glaube auch nicht, dass wir da nochmal gesonderte, explizite Folgen zu den Fortsetzungen machen müssen. Nö. Die kann man einfach echt alle drei empfehlen. Der dritte ist auch wieder von derselben Regisseurin. Ich finde den zweiten ja am schwächsten, aber ich glaube, das ist sicherlich auch Geschmackssache, weil die sind trotzdem alle super.
Ich finde den dritten am schwächsten. Aber ich finde die auch alle super. Der erste ist halt so stark, dass der natürlich die anderen beiden überstrahlt. Das ist schon okay.
Und ansonsten ist mir in ähnlichen Filmen so was, Detektivgeschichten mit dieser Leichtigkeit ist mir wirklich gar nicht eingefallen.
Nee. Aber Emmy und die Detektive ist zumindest auch Berlin,
ja, und es ist so Sommer. Ja, den habe ich seit 100 Jahren keine Verfilmung mehr von gesehen. Das letzte Mal als Kind, da wüsste ich nicht, welche ich da jetzt empfehlen würde.
Also ich habe die mit Jürgen Vogel gesehen. Das ist, keine Ahnung, aus den 2000ern irgendwann wahrscheinlich. Und die fand ich als Kind, ich war froh, einen Film gucken zu dürfen und der war auch in Ordnung. Aber das war jetzt nicht das krasseste Erlebnis. Also der ist halt einfach besser, der jetzt. Außerdem den letzten Detektivfilm, den ich auch ehrlich gut fand, Kinderdetektivfilm, war die drei Ausrufezeichen.
Den haben wir ja schon des Öfteren empfohlen.
Genau.
Find nur, die sind sich durchaus nicht sehr ähnlich.
Ja, Emmy und die Detektive ist näher dran,
ja, finde ich. Aber da wüsste ich nicht, welche Verfilmung. Ich mag auch Emmy und die Detektive, aber ich könnte dir jetzt nicht eine spezifische Verfilmung
nennen. Mit Jürgen Vogel ist vollkommen okay.
Okay. Dann ansonsten so, was die Perspektive angeht, hast du ja eben schon gesagt, Königin von Niendorf.
Super, ja, aber Film. Ganz anderer Film.
Ganz andere Stimmung.
Ganz anderer Film. Aber sehr melancholisch, fast schon depressiv. Wir streiten immer noch darum, ob wir den nehmen.
Nehmen den auf jeden Fall, den liebe ich doll.
Gucken wir nochmal. Können wir direkt im Double Feature mit Stand By Me machen.
Königin von Niendorf ist einer der tollsten Kinderfilme, die in den letzten 30 Jahren erschienen sind. Wahrscheinlich der beste.
Ist auch viel graues Gefühl in dem Film.
Ja, ganz viel graues Gefühl. Ja. Ganz viel, viel zu lange Ferien mitten in Brandenburg.
Alter.
I love it.
Ja, Kerstin ist nicht überzeugt.
Und auch wenn ich den nicht besonders mag, finde ich, passt sonst auch noch so ganz gut Alles steht Kopf von Pixar.
Ah, okay, weil
da auch Sachen erklärt viel über so Gefühle und so erklärt wird. Ich bin nicht der größte Fan von dem Film, aber ich weiß, warum das viele große Fans von dem Film sind, und ich weiß auch warum und ich verstehe es auch. Und ich finde, die passen ganz gut zusammen trotzdem. Ansonsten, wenn ihr uns irgendwie im Internet anschreiben wollt oder sonst wie finden wollt, könnt ihr uns entweder gerne eine Mail schreiben unter kifipodcast@gmx.de oder ihr findet uns unter @kifipodcast sowohl bei Twitter als auch bei Instagram. Wir versuchen jetzt in den alten Rhythmus auch zurückzukommen, weil diese Folge ist sehr deutlich nicht an einem Montag erschienen. Es sieht jetzt auch so von unseren beiden Stressleveln eher aus, als ob das wieder problemloser möglich wäre. Sorry, dass jetzt so viel länger Zeit dazwischen war. Dann ansonsten noch schönen Abend.
Tschüss.